Liebe Geschwister, ich freue mich wirklich, dass ich heute einmal hier stehen kann. Ich habe eben so im Kopf überschlagen, ich bin 25 Jahre in Neustadt und Umgebung. Gelegentlich hat mich mein Weg auch hierher geführt bei verschiedenen Veranstaltungen, wo ich dann auch manchen guten, wichtigen Eindruck mitbekommen habe. Aber es hat sich einfach nie so ergeben, dass ich hier einmal Gottes Wort sagen kann. Nur ist es nicht so, dass ich im Augenblick noch nicht ausgelastet bin. Es ist immer noch einiges, was ich tun darf. Für die, die mich flüchtig kennen, ich bin immer noch Prediger und zwar in Meckenheim. Dort ist eine kleinere Gemeinschaft, wo ich meist auch sonntags predige, mittwochs Bibelstunde halte und auch andere Dienste, wie sie in den Gemeinden üblich sind. Heute spricht ein anderer Bruder dort und dadurch kann ich in eurer Mitte sein. Daneben hab ich noch Dienst an einer Bibelschule, so einmal im Monat, 3 Tage. Ich gebe dort Bibelkunde und noch ein paar andere Fächer. Aber das reicht eigentlich zu dem, weil einige mich immer mal fragen, wenn sie mich sehen, was mit mir jetzt los ist. Man sieht mich dann auch nicht mehr so viel in Neustadt, denn wohnen tun wir jetzt in Frankeneck, also vor der Tür dieser Stadt. Ja, ich will nicht über den ganzen 90. Psalm sprechen, sondern eigentlich nur auf einen einzigen Vers eingehen und von dem her das Thema betrachten. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, Vers 12. Ich habe vor Jahren einmal eine Karikatur gesehen, eigentlich eine Reihe von mehreren solchen Bildern. Da ist ein Fensterputzer an einem der Hochhäuser in New York. Da gibt es ja Hochhäuser mit 80 und mehr Etagen. Und er putzt dort oben an einem Fenster, verliert das Gleichgewicht und fällt kopfüber nach unten. Auf dem nächsten Bild sieht man ihn, wie er so in etwa bei der 60. Etage ist und dann sagt er, oh, fliegen ist schön. Dann geht's weiter runter, auf der 30. Fliegen ist so schön. An der 20. Das habe ich nicht gewusst, so schön. Und am letzten Bild sah man nichts mehr. Da war eine Frage, was hat der Mann vergessen? Er hat vergessen, dass er aufschlagen muss. So ist das bei vielen Menschen um uns herum. Sie gehen durchs Leben, jeder von uns hat eine bestimmte Zeit. Mose spricht auch davon, das Leben währt 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Er selbst hat gezeigt, dass es noch mehr Jahre geben kann, er ist 120 geworden. Sein Nachfolger Josua 110, aber das sind absolute Ausnahmen. Zum Abschluss dieses Lebens setzt gibt unser Körper seinen Dienst auf und unser Geist und unsere Seele verlässt unseren Körper. Wohin geht deine Lebensreise? Wenn wir auf die Menschen schauen, egal in welcher Kultur und in welcher Zeit, immer wieder haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht. Nicht alle. Viele haben wie dieser Fensterputzer gedacht, das heute ist schön, fliegen ist schön. Aber immer wieder kamen welche zum Nachdenken darüber, wo endet das alles? Wo führt das letztlich alles hin? Es gibt schon in diesem Leben manchmal Entscheidungen, wo man eine Planung trifft und dann wird alles ganz anders. Jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, da haben ja viele Menschen auch ihre Probleme gehabt. Ich will gar nicht von den Masken reden und all den Impfungen, die uns da empfohlen werden. Es gibt einige, die wollten das nicht. Und die wurden systematisch gedrückt und werden das bis heute. Im Augenblick ist ein Bruder, der war bei mir auch Schüler an der Bibelschule, er ist ein Arzt. Er war der Meinung, er solle sich nicht impfen lassen. Er hält das für fast gefährlich. Und jetzt kann er nicht mehr Arzt sein. In wenigen Wochen ist Schluss damit in Bayern, wo er ist. Und er geht jetzt in die Schweiz, weil er dort eine Stelle angeboten bekommen hat. Und er plant sein Leben da drüben. Wie es da in der Schweiz ihm weitergehen wird, das weiß er nicht. Es ist ja auch nicht das Ende, aber für ihn steht das so fest. Zwei andere frühere Schüler von meiner Bibelschule haben eine ähnliche Entscheidung getroffen. Aber es sind Russlanddeutsche, die gehen dann immer gleich noch ein Stückchen weiter, nach Paraguay. Als es rauskam, die Kinder sollen auch geimpft werden, da sagten sie, nein, unsere Kinder lassen wir nicht impfen. Ein Land, wo das nicht zur Pflicht ist, war Paraguay. Wenn man auswandert, dann muss man die ganzen Klamotten, die man hier hat, mit einem Schiff rüberschicken. Und das haben die auch gemacht. In großen Container, alles das, was sie hier hatten. Und dann war es wohl vor 3 Wochen, wo ihr Flug nach Paraguay geht. Und am Samstagabend, am Abend vor dem Abflug, kommt eine neue Bestimmung. Nach Paraguay dürfen nur noch einwandern, die geimpft sind. Damit haben die auch nicht gerechnet. Man plant so manches, manchmal verwirklicht es sich und wird gut und schön, auch in anderen Lebenslagen. Und manchmal geht man seinen Plänen nach und es wird schlecht. Und es wird noch schlechter. Ich hatte vor Jahren einmal größere Probleme, weil ich angegriffen worden bin. Ich war damals noch im Berg Zabern als Prediger und da wurde mir nachgesagt, ich würde die Jugend fanatisieren und die Russlanddeutschen in ihr Extrem noch mehr treiben. Wir hatten viel Jugend damals und das kam dann sogar im Fernsehen und sowas lässt eigentlich ganz kalt. Und ich war dann zu einem Treffen von Brüdern, die ich länger nicht gesehen habe. Und da fragt mich ein Bruder, ja, wie geht's dir denn? Na, ich sag, es geht so. Und dann sagt er, freu dich, es kann alles noch viel schlimmer werden. So ist es im Leben. Wir wissen nicht, was am heutigen Tag noch passiert. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Aber wenn wir zu Jesus gehören und wenn wir dem Wort Gottes glauben, wissen wir, wo unser Lebensweg hinführen wird. Und darauf muss man und darf man sich einstellen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Also bereits an dieses Ende. Auch Mose, der so steinalt geworden ist, 120 Jahre, er musste sterben. Und er formuliert, lehre uns bedenken, nur dann sind wir klug, sonst sind wir so wie dieser seltsame Fensterputzer, der nur an den Augenblick denkt. Ich möchte einmal so diese Gedanken durchgehen. Erstens, was geschieht denn im Tod, wenn ein Mensch stirbt? Das ist wahrscheinlich für viele von uns das nächste größere Ereignis, das auf uns zukommt. Was geschieht im Tod? Dann als zweites, wo geht's dann hin? Welcher Ort und was wissen wir über die Orte, die für den Menschen da sind, wenn sie hier ihren Weg beendet haben? Und wie stellen wir uns richtig darauf ein? Zuerst einmal, was geschieht eigentlich im Tod? Nun, wenn wir an das Sterben unseres Herrn Jesus denken, gar nicht an die Leiden, die er für uns ertragen hat, sondern was ist geschehen, als er dort am Kreuz gestorben ist. Vor seinem Tod spricht ihm der andere, der auch gekreuzigt wurde, der Schächer an und bittet ihn, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagt, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus weiß, wo er hingeht, ins Paradies. Und als es dann soweit war, dass sein Ende kam, dann bittet er, Vater, nimm meinen Geist von mir. Und Jesus verschied. Das heißt, im Sterben geht unsere Persönlichkeit ins Paradies, dort hinüber in die andere Welt. Da geht's hin, da ist das Ziel für Jesus gewesen. Und neben ihm hing ein Mensch, von dem wir nicht viel wissen, der aber wahrscheinlich das erste Mal in seinen Sterbestunden mit Jesus konfrontiert wurde. Aber sich an Jesus hält und Jesus sagt ihm, auch du wirst dort mit mir sein. Aber was geschah äußerlich? Äußerlich wurde der Körper Jesu vom Kreuz abgenommen und er wurde ins Grab gelegt. Das ist das, was eigentlich geschieht, wenn man stirbt. Der Körper kommt ins Grab. Jesus durfte nach 3 Tagen wieder auferstehen. Die gläubig sind, werden auch einmal auferstehen. Aber zuerst einmal geht es ins Grab. Nur, wir sind mehr als unsere Körper. Ich kannte einen Glaubensbruder, der ganz stark Zucker hatte. Ihm sind im Laufe seines Leidens beide Beine abgenommen worden und eine Hand. Irgendwann ist er danach gestorben. Er war aber, obwohl ihm die Beine fehlten, obwohl ihm die Hand fehlte, immer noch dieselbe Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit, das ist unser innerer Mensch. Und der innere Mensch ist die Seele und der Geist. Die Seele, das ist der Ort der Gefühle, Psyche. Und der Geist, das ist der Ort, an dem Gott sich offenbart. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und in dem Moment, wo wir hier unseren letzten Schnaufer machen, geht dieser innere Mensch aus dem Körper heraus. Der Körper, das wird einmal eine Hütte genannt. Und die Hütte, die wird ins Grab gelegt. Und dort, ja, geschieht das, was auch in der Bibel steht. Von Erde bist du, zur Erde wirst du wieder werden. In unserer heutigen Zeit werden relativ viele Menschen verbrannt, aber auch sie gehen nicht aus dieser Welt wirklich weg, auch wenn man ihren Körper nicht mehr sehen kann. Selbst die Physik sagt das, dass im Kosmos nichts verloren geht. Das alles ist aufbewahrt für die Stunde der Auferstehung. Wenn wir hier unseren Geist aufgeben, gehen wir hinüber in die andere Welt. Das geschieht beim Sterben. Und wenn du ein Kind Gottes bist, und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns im Glauben stehen, dann dürft ihr wissen, der Lebensweg geht ins Paradies. Das ist unser Ziel. Wenn aber einer nicht zu Gott gehört, ein Mensch, der äußerlich vielleicht ein schlechter Mensch ist, oder ein Mensch, der äußerlich ein sehr guter, anständiger Mensch ist, da tut sich etwas Ähnliches. Auch sein Leib gibt den Dienst auf und er wird beerdigt oder verbrannt oder was sie mit dem Leichnam heute alles tun. Der Leichnam kommt ins Grab und sein Geist geht auch in die andere Welt. Die Heilige Schrift hat 2 Bezeichnungen für diesen Ort, auf den es zugeht. Erst einmal, wo die hingehen, die nicht zu Gott gehören wollen. Sie gehen ins Totenreich. In der Heiligen Schrift, oder da gibt es in der Ursprache so ein Wort, Sheol oder Gehenna, oder im Neuen Testament im Griechischen Hades. Das war ein Wort, das war in der damaligen Zeit bekannt, und es war ein Ort, vor dem es eigentlich den Menschen gruselte. Die Leiber der verstorbenen Nichtgläubigen sind in der Erde. Denen tut niemand irgendetwas. Sie haben denselben äußeren Werdegang wie die Leiber der Gläubigen. Aber ihr Geist geht darüber in die andere Welt. Nun gibt es eine bei vielen verbreitete Ansicht, dass wenn ich hier sterbe, ich entschlafe und dann bin ich in einem langen, traumlosen Schlaf Und unter Christen ist dann so die Überzeugung, dann kommt eine Stunde, wo die Auferstehung kommt und dann wache ich aus diesem Schlaf wieder auf. Aber wenn wir all das, was die Heilige Schrift über den Zustand im Tode sagt, uns vor Augen stellen, kann das nicht so sein. Nur unser Leib schläft. Der Leib wird auferstehen, aber der Geist und die Seele sind in der anderen Welt. Und bei denen, die nicht glauben wollten, da erzählt Jesus eine Begebenheit. Ich denke selbst, dass es eine Begebenheit war und nicht einfach nur ein Gleichnis. Denn Jesus wusste, was sich hier abspielt und was sich da drüben abspielt. Ich rede von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der reiche Mann, der an diesem Ort, den wir auch die Hölle nennen, der eben diese Bezeichnung Hades oder Sheol oder Gehenna trägt oder auch Totenreich, ist ein Ort, wo man etwas wahrnehmen kann. Und zwar ein großes Elend. Jesus sagt einmal, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlöscht. Das heißt, wer ohne Jesus stirbt, den geht es erbärmlich. Der Persönlichkeit geht es erbärmlich. Vor über 40 Jahren hielt ich einmal im Harz eine Evangelisation. An dem Tag, wo die Evangelisation begann, war in dem Dorf eine Beerdigung und dort war es immer noch so üblich, dass so ziemlich das ganze Dorf dann mitging. Es war die Frau gestorben, die in der ganzen Region die Kranken besprochen hat, die diesen abergläubischen Ritus suchten. Und die, die zur Gemeinschaft gingen, haben manchmal erwähnt, was sie da für eine unmögliche Zauberei treibt. Die Frau wurde beerdigt und danach kam man zusammen, wie das meist so üblich war, noch zu einem Essen. Und dann kam die übliche Lobhudelei der Verstorbenen. Und dann stand auch jemand auf und sagt, nun hat es gut. Und dann hat der Bruder, der so die Gemeinschaft zusammenhielt, nicht mehr an sich halten können. Er sagte nur, hoffentlich ist sie nicht vom Regen in die Traufe gekommen. Dort, wo einer ohne Jesus stirbt, dann geht er in einen schrecklichen Zustand, wo der Wurm nicht stirbt. Das heißt, wo es für ewig nagen wird. Ich müsste nicht hier sein, aber ich bin hier. Wo die Flamme nicht erlöscht. Ein Leid, das wir uns gar nicht vorstellen können. Da drüben kann man sogar nachdenken, denn er ruft rüber zu Abraham, den er von Weitem sieht, schickt doch Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser stecke, um meine Zunge damit zu benetzen, damit ich eine gewisse Erquickung habe. Also er leidet, er kann das sogar ausdrücken. Und nachdem dann klar wird, dass sowas nicht geht, bittet er, dann schickt doch Lazarus zu meinen Brüdern, dass sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Also wenn ein Ungläubiger stirbt, im gleichen Augenblick sieht er, was er hier von sich gestoßen hat, wenn er da drüben in der Verdammnis, in der Qual ist. Der äußere Tod, das ist nicht das Schreckliche. Das Schreckliche ist der zweite Tod, der ewige Tod. Was wissen wir über die Hölle? Es wird ein schrecklicher Platz sein. Wir wissen, dass es dort auch noch Veränderungen gibt. Die, die jetzt dort als Ungläubige angekommen sind, werden einmal noch vor Gottes Gericht stehen. Und dann gibt es ein Urteil. Und dann nennt die Bibel den Platz, wo sie dann für immer sein werden, den feurigen Pfuhl, wo auch der Teufel seine Zukunft verbringen muss, wo auch der Antichrist und der falsche Prophet seine Zukunft verbringen muss. Manche quält diese Frage, oder ist denn das unendlich dann? Ich denke ja, denn es steht da, von Ewigkeit zu Ewigkeit wird das währen. Das hört nicht mehr auf. Und die, die da drüben sind, es wird eher von Mal zu Mal noch schlimmer. Ich hörte mal von einem Traum. Ein Traum ist nie das, was eins zu eins Gottes Wort ist. Aber der Traum war für mich sehr einsichtig. Da Da sah jemand im Traum die Hölle vor sich und plötzlich in der Hölle, wo sie so schrecklich litten, rief einer, ich hörte von einem Namen. Und wenn wir diesen Namen anrufen, dann kommen wir hier raus. Und dann sagt ein anderer, ja, ich habe auch von diesem Namen gehört. Wer den Namen anruft, der soll gerettet werden. Und immer mehr meldeten sich in der Hölle. Und dann sagte einer, wie hieß denn der Name? Und keiner in der ganzen Hölle wusste, wie dieser Name war. Und sie wussten, der Wurm wird nie sterben. Das ist ein Stückchen von dieser Hölle. Nun, es wäre manches dazu zu sagen. Es wäre die Frage, wie ist es mit denen, die das Evangelium nie gehört haben, die nicht zu Jesus kommen konnten. Es wäre die Frage, was ist mit den Kindern? Es wäre die Frage auch, was ist mit den ungläubigen Kindern, die verstorben sind. Zu manchen Dingen muss man tief in der Bibel schürfen, um eine Antwort zu bekommen. Da haben wir heute nicht die Zeit dazu, denen im Einzelnen nachzugehen. Aber wir wissen, Gott ist ein Gott der Liebe. Und was dann auf die ohne Gott, ohne Jesus zukommt, das ist immer an den seiner Liebe vorbeigegangen. Besonders wenn wir an Menschen denken, die uns wichtig waren und die ohne Jesus gestorben sind. Wir verlassen uns darauf, dass Gott auch sie lieb hat und dass er keine Fehler macht. Nun der andere Ort, dort, wo die, die zu Jesus gehören, hingehen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und wo gehen wir dann hin, wenn wir zu Jesus gehören? Nun, es geht in den Himmel. In der Bibel werden mehrere Dinge Himmel genannt. Da wird einmal das Firmament gemeint, was wir sehen, der Ort, wo die Wolken ziehen. Gott hat den Himmel geschaffen, das ist äußerlich der Himmel. Aber das ist nicht der Platz, wo die, die gläubig sind, hingehen, wenn sie sterben. Der Apostel Paulus, der redet einmal von einem Ort, den er kennengelernt hat. Im 2. Korintherbrief, da redet er zwar scheinbar von einem anderen, aber jeder merkt ganz schnell, dass er von einer eigenen Erfahrung spricht. 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4. Ich kenne einen Menschen in Christo, vor 14 Jahren, also an einem ganz konkreten Zeitpunkt. Ist er im Leib gewesen, so weiß ich es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, so weiß ich es nicht. Gott weiß es. War derselbe entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, ich weiß es nicht. Der ward entzückt ins Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Paulus hat hohe Offenbarungen gehabt, das steht öfter in der Heiligen Schrift. Und einmal hat Gott ihm die Gnade erwiesen, dass er ins Paradies gehen konnte, 14 Jahre bevor er das aufschrieb, an den Ort, in den Jesus den Schächer, der mit ihm gekreuzigt worden ist, wieder getroffen hat. Und er redet davon, dass die dort existieren. Ich habe Worte gehört, aber die sind so anders wie all die Worte, die ich hier kenne. Die kann man nicht wiedergeben, aber auch die sind voll da. Da gibt es solche Worte. Es ist der Ort, der Himmel, der auf uns wartet, in den Jesus gegangen ist, als er in den Himmel gefahren ist. 1. Petrusbrief 2, Vers 22, da wird von Jesus gesagt, welcher ist zur Rechten Gottes in dem Himmel gefahren und sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und alle Kräfte. Wir haben das alle noch nicht direkt gesehen, wie das da drüben ist. Aber so wie es an dem finsteren Ort ungeheuer schrecklich ist, es ist schon so eine Vorhölle, ein Vorgeschmack auf dem feurigen Pfuhl, so ist der Himmel ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit, auf die wir zugehen können als Christen. Paulus hat das nie vergessen, was er dort erlebt hat. Er sagt, es liegt mir so hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was viel besser wäre. Christus war ja auch hier um ihn zu jeder Zeit. Aber hier hat man ihn nicht vor Augen. Wenn wir aber ins Paradies kommen, da werden wir ihn sehen. Und er sagt jetzt, dort drüben, wo wir ihn sehen werden, da ist es viel besser, als es hier war. Der Ort, an den wir als Kinder Gottes hingehen, wird noch mit viel schöneren und anderen Bezeichnungen als dritter Himmel benannt. Er wird unter anderem einmal das Vaterhaus genannt. Jesus sagte das zu seinen Jüngern: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn wir hier am Ziel sind, gehen wir in die Wohnung beim himmlischen Vater. Wir werden nicht in die Fremde gehen, wir werden nicht in eine unklare Zukunft geschickt, sondern wir kommen ins Vaterhaus. Als ich in Bad Bergzabern war, da hatten wir einen Bruder, der hat eine kleine Gemeinde geleitet in Russland. Und er kam dann mit der großen Welle der Russlanddeutschen nach Bad Bergzabern. Er war dann länger in einem Lager dort mit seiner Familie. Die jüngeren Leute kriegten alle ziemlich schnell eine Wohnung und er war fast ein Jahr in diesem Lager. Und einmal sagte er mir, jetzt habe ich in meinem Leben schon 4 Häuser gebaut. Als ich heiratete im Kaukasus, da hatte ich ein großes Haus für mich und meine Frau gebaut. Nach wenigen Jahren haben sie uns verjagt und es ging nach Sibirien. Nach einiger Zeit in Sibirien habe ich das zweite Haus gebaut. Und als dann endlich der Druck des Staates aufhörte und wir uns auch in anderen Regionen ansiedeln konnten, da ging ich dorthin, wo ich andere kannte, nach Kasachstan und habe ein drittes Haus gebaut. Jetzt habe ich 3 Häuser gebaut. Und wieder keine Wohnung. Und dann sagte er mir, aber wenn ich das nächste Mal aussiedle, da ist meine Wohnung schon fertig. Und es war dann so, 2-3 Jahre später rief der Herr ihn ab. Und er konnte in dieser Gewissheit rübergehen, ich habe dort eine Wohnung. Sie ist in dem Haus des Vaters. Und sie ist vom Herrn Jesus vorbereitet. Der uns kannte, der wusste, was wir brauchen. Und er hat es so gemacht, wie wir es brauchen. Wir gehen auf das Vaterhaus zu. Und ich erwähnte schon diese Begebenheit vom armen Lazarus. Lazarus war in Abrahams Schoß. Abraham wird auch der Vater des Glaubens genannt. Das heißt, er ging dorthin, wo all die sind, die glauben. Und es wird Herrlichkeit sein da drüben. Ich werde die, die ich hier kannte, die mit mir auf dem Weg waren, wiedersehen. Es wird eine äußerlich so schöne Gegend sein. Es ist eben das Vaterhaus. Aber in einem Lied, da wird das mal so deutlich gesagt. Und dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Wenn ich darüber gehe, werde ich Jesus sehen. Das Alte wird vergangen sein. Er wird abwischen, alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid und kein Geschrei. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Wir gehen nicht auf den Friedhof zu, sondern wir gehen auf die Herrlichkeit zu. Allerdings, es wird noch eine Auferstehung geben, eine Auferstehung des Leibes. Jetzt könnte einer sagen, von vielen findet man doch gar nichts mehr und die, die verbrannt sind, findet man auch nichts mehr. Und man könnte noch dazu tragen, und die, die ins Meer gefallen sind aufgelöst. Da ist ein bisschen was im Eismeer und ein bisschen was durch die ganzen Strömungen woanders hingetragen. Aber im Blick auf den jüngsten Tag, da heißt es mal, auch das Meer gab seine Toten wieder. Zur Stunde der Auferstehung, da wird unser Leib auch wieder auferstehen. Aber nicht so, wie er jetzt ist, sondern er wird in einer Vollkommenheit auferstehen. So wie der Leib Jesu, der Ostern auferstanden ist, hinterher vollkommener war als der Leib, den man hier quälen konnte, so haben auch wir einen Herrlichkeitsleib. Es wird gesät in Schwachheit und auferstehen in Kraft. Und Paulus erklärt es im Korintherbrief, was da kommt, sind wir mit Leib und mit Seele an diesem Tag der Auferstehung. Aber wenn das so weit sein wird, wenn wir Gläubige auferstehen, von da an gibt es nur noch Glück und Freude für die, die in die Herrlichkeit gehen. Es ist übrigens interessant, wenn man auf die Wiederkunft Jesu schaut. Jesus wird wiederkommen für Israel. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Da Jesus wird wiederkommen als der Richter am Ende der Zeiten. Wenn er aber seine Kinder auferweckt, stehen seine Füße nicht auf der Erde, sondern wenn die Stunde da ist, stehen die Gläubigen auf, werden ihm entgegengerückt, so wird es im ersten Thessalonicher Brief gesagt, in der Luft, der Ort übrigens, von dem die Bibel sagt, dass dort die bösen Mächte herrschen. Der Sieg über den Teufel und über all das Schreckliche wird in seinem Hauptquartier gefeiert. Und von da an werden wir bei Christus sein für alle Zeit. Was auf uns zukommt, ist Herrlichkeit, wenn wir zu Jesus gehören. Wenn wir nicht zu ihm gehören, dann wird es immer dunkler. In einem Lied, da heißt es, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Wo führt deine Lebensreise hin? Führt sie ins Licht? Führt sie zu dem, der von sich sagen konnte, ich bin das Licht der Welt? Führt sie zu dem, der uns schon hier im Leben mit seinem Licht einen Durchblick gegeben hat für all das, was wirklich nötig ist? Oder wenn wir nicht zu ihm gehören, führt sie in die Dunkelheit. Heute, wo ihr meine Stimme hört, so ist der Wochenspruch, verstockt eure Herzen nicht. Ich weiß nicht, wer diese Sendung, diesen Gottesdienst verfolgt, vielleicht im Internet oder wo es sich dann auch ergibt. Wenn du noch nicht bei Jesus bist, dein Leben hat auch ein Ziel. Und der du hier sitzt, wenn du noch nicht bei ihm bist oder wenn du dich von ihm wieder entfernt hast, das wäre schlimm, aber wenn du seine Stimme hörst, dann verstock dein Herz nicht. Dann kannst du zu ihm kommen und Jesus ist der Weg in den Himmel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und Jesus steht da und sagt zu jedem, auch zu dem, der ihm äußerlich noch fern ist, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch hier erquicken und stärken. Ich will euch hier immer zur Seite stehen. Und da drüben habe ich das Vaterhaus für euch vorbereitet. Eine Herrlichkeit ohne Gleichen. Wenn du diesen Weg nicht gehen willst, dann wirst du sein an dem Ort, wo der Wurm nicht stirbt, wo es dann ewig nagen wird, ich müsste nicht hier sein. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Er möchte, dass du an diesem wunderbaren Ziel bist. Wo führt dein Lebensweg hin? Ohne Jesus, da wär's in der Dunkelheit. Mit ihm sind wir im Licht. Amen. Ja, Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du am Kreuz von Golgatha uns unsere Schuld abgenommen hast, dass du für uns dort gestorben bist und dass die Strafe, die wir verdient hätten, die Verdammnis, auf dir liegt. Hab Dank, dass du jetzt für uns der Weg bist, der uns in den Himmel führt, zu deinem Vater. Hab Dank, dass du uns dort einen Platz vorbereitet hast, einen Platz, der schöner ist als alles, was es hier gab. Und du weißt, Herr, wer der Nächste sein wird, den du hier abrufst. Hab Dank, dass für ihn dieser Platz vorbereitet ist und er bei dir sein darf. Und hab Dank, dass du, wenn es vielleicht schwer werden wird, dieses Abscheiden, uns schon hier unsichtbar zur Seite bist und dass du uns helfen willst, aus dieser Sichtbaren in die andere Welt zu gehen. Hab Dank, Herr, dass alles, was du für uns bereitet hast, noch viel schöner und viel besser ist als das, was wir hier schon haben können. Und Herr, wir bitten dich für die, die uns am Herzen liegen und die auf diesem Weg noch nicht sind. Bitte geh ihnen doch nach. Hilf, dass wir ihnen ein rechtes Zeugnis geben können, damit sie Lust haben, auch auf dem Weg des Glaubens zu bleiben. Rede auch zu ihnen. Und wenn jemand, der das jetzt hört, weiß, ich bin nicht richtig auf diesem Weg, da hilf ihnen. Hab Dank, dass du auch gerade dieser Seele das so zurufst. Kommt her zu mir, alle. Alle, die ihr mühselig beladen. Und hab Dank, dass du zusagst, auch diese Seele soll erquickt werden und für immer bei dir sein, dort drüben in der Herrlichkeit, die du für uns bereitet hast. Hab Dank, dass wir nicht in eine dunkle Zukunft hineinstolpern, sondern in die Herrlichkeit, auf das Licht, auf den Himmel. Und Herr, es wäre noch so vieles zu sagen, wir können gar nicht alles mit Worten so zusammenfassen. Wir wollen es deinem Vater bringen mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.